Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dachdecker-Podcast. Bevor ich so richtig loslege, geht heute mein besonderer Dank in Richtung Osten. Vor kurzem hatte ich in der PV-Akademie eine Sprechstunde. Jeder, der möchte, kann mich einmal im Monat eben in der PV-Akademie oder auch bei meistersuche24.de in einem Nachfolgewebinar eine Stunde lang mit mir sprechen. Und da war der Dirk Neuhaus von der Firma Schäfer GmbH aus Leipzig-Mölhau dabei. Und was mich jetzt riesig gefreut hat, Michael und ich, oder man denkt von uns ja oft, wir sind so eiskalte Typen, uns geht alles den Buckel herunter. Ja? Wir machen das einfach so, was wir machen, ohne dass uns irgendwie Anerkennung wirklich nötig ist. Und das stimmt halt nicht. Ja? Und deswegen habe ich mich brutal gefreut, lieber Dirk. Und deswegen gehen heute spezielle Grüße an dich raus, dass du in der letzten Sprechstunde mit mir einfach dich total darüber gefreut hast und bedankt hast, dass Michael und ich so einen großartigen Podcast machen. Und ganz ehrlich, das freut mich riesig. Michael, was meinst du?
Ja, auf jeden Fall, lieber Dirk, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Das ist der Sprit, ja, der uns quasi zu Hochtouren ja auffahren lässt. Genau deshalb machen wir es ja für Kolleginnen und für Kollegen, ja, und das Lob, das geht natürlich runter wie Öl, das tut total gut. Also ja, vielen Dank dafür und wir hoffen, Karl-Heinz und ich, dass du noch lange, lange unser Podcast treu bleibst, auf jeden Fall. Ja, wir geben beide in Gas.
Prima. Und dann würde ich sagen, dann warten wir nicht länger, Michael, und steigen gleich direkt zum heutigen Thema ein, denn ich glaube, ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Wir reden oft über diese Dinge und es treibt mich tatsächlich um. Und ich bin ja viel in sozialen Medien. Und was ich da immer so lese in Business-Ratgebern oder von Coachen, du musst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Das hört sich doch super an, oder? Aber wenn wir mal ehrlich sind, in Deutschland hat der Durchschnitt aller Handwerksbetriebe so im Schnitt 3 bis 5 Mitarbeiter. Und da finde ich schon, ist es ein bisschen Bullshit. Aber es trifft natürlich auch nicht auf alles zu. Und da möchte ich heute mit dir drüber reden, Michael. Ich werde dir Fragen stellen. Ich werde mit dir diskutieren, so richtig Tacheles. Bist du bereit dazu?
Ja, du hast mir das ja schon angedroht, ja, dass du da so ein paar unbequeme Wahrheiten aufdecken willst und mir ein paar Fragen stellst. Wir sind da teilweise etwas anders gedanklich unterwegs, teilweise. Am Ende kommen wir zwar meistens wieder irgendwo auf einen Nenner, aber ja, ich bin mal gespannt.
Gut, dann geht's los mit Frage Nummer 1. Fangen wir mal ganz vorne an. Ich beobachte oft, dass Chefs quasi auf gepackten Koffern sitzen. Warum wollen eigentlich so viele Handwerksunternehmer ständig aus ihrem eigenen Betrieb abhauen?
Puh, ja, weil sie im Prinzip so Feuerlöcher sind, ja, das heißt, die sind für alles zuständig. Die übernehmen alle Rollen in ihrem Unternehmen. Also angefangen von unternehmerischen Aufgaben, ein bisschen über ja, Organisationsaufgaben, Manager, Meisteraufgaben. Dann sind sie teilweise noch mit auf dem Dach unterwegs. Dann Reklamation und dann am Ende noch der eigene Facility Manager. Ich kenne das sehr oft, dass sie die Autos noch vorladen, abladen und so weiter. Und irgendwann hast du einfach auch die Faxen dick. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Bei mir war das ja am Anfang ähnlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also das große Problem ist, dass man einfach reagiert anstatt agiert. Das sind fehlende Prozesse. Ja, das ist fehlendes, sagen wir mal, fehlende Mitarbeiterqualifizierung. Das ist im Prinzip falsche Kundenauswahl, das ist der komplette Bauchladen. Also am Ende ist es ein ständiges Feuerlöschen und man geht nicht strukturiert ran. Manchmal ist tatsächlich weniger mehr. Und ich bin auch der Meinung, ja, wie du sagst, ja, der durchschnittliche Handwerksbetrieb ist irgendwie so, keine Ahnung, zwischen 3 bis 5 Mitarbeiter groß. Da muss man einfach auch, ja, da muss man sich konditionieren. Da braucht man Strukturen. Je kleiner der Betrieb, desto wichtiger ist es, dass man Strukturen aufbaut. Das ist meine Meinung. Bei großen Betrieben ist das auch enorm wichtig, aber dann hat man auch schon andere Führungsebenen, die so ein kleines bisschen das kompensieren. Aber bei kleineren Betrieben ist es tatsächlich so, da hängt alles am Rockzipfel des Chefs. Und das ist wie bei kleinen Kindern, ja, wenn du da keine Regeln hast, dann bist du irgendwann, gehst du landunter, Ja, und wenn die Mitarbeiter, die Kunden merken, dass sie es mit dir machen können, dann, ja, dann hast du verloren, dann war es das. Ja, dann hast du keinen Bock mehr irgendwann. Und das ist auch das, was ich immer wieder feststelle. Wie gesagt, bei mir war das auch so. Und deshalb kann ich das total nachvollziehen. Und ich kenne auch viele, viele ehemalige Mitarbeiter, was heißt viele, aber einige ehemalige Mitarbeiter, die haben sich dann komplett verändert, als sie auf einmal selbst Chef waren, Mitarbeiterverantwortung hatten. Dann haben die auf einmal genauso gesprochen, wie ich das gemacht habe, ja. Und die sind ganz andere Menschen geworden und die waren teilweise auch dann hilflos, sie haben resigniert und so. Und das ist einfach das ist ein Prozess, der dauert eine Zeit, wenn du da auch keine Unterstützung hast und wenn du dir auch da nicht irgendwie, wenn du dich da nicht auch irgendwie so ein bisschen frei strampelst, dann ist es schwierig. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, 100% aus dem Unternehmen raus, das kannst du nicht als Handwerker. Das geht einfach nicht. Du
Ja,
bist immer ein bisschen im Tagesgeschäft verortet. Das kannst du gar nicht anders.
da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Wir haben ja noch viele Fragen zu dem Thema, wo wir noch mal ein bisschen tiefer in die ganze Sache einsteigen. Klar, bei mir war es auch so. Ich hatte wirklich Jahre oder auch Tage, wo ich morgens nicht gern aufgestanden bin. Übrigens habe ich vor kurzem gelesen, finde ich auch spannend. Wenn du wissen willst, ob deine Mitarbeiter gern bei dir arbeiten, dann frag sie mal, was sie sonntags abends denken. Und zwar, ob sie denken, ich kündige am nächsten Tag oder ich gehe gern zur Arbeit. Und das trifft übrigens auch auf uns Chefs zu, ja. Wie viele Chefs haben wir, die sonntags abends denken, oh Gott, Montag. Aber ich möchte auch mal versuchen, Michael, auch so vielleicht ein kleiner Appell an dich, dass wir die Fragen einfach relativ schnell und geschmeidig beantworten, weil es sind doch relativ viele Fragen und sonst wird, glaube ich, der Podcast auch sehr, sehr lang. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ist es überhaupt sinnvoll, sich als Chef eines Handwerksbetriebes komplett aus dem operativen Geschäft herauszunehmen?
Das kommt auf die Betriebsgröße an. Wenn du 3 bis 5 Mitarbeiter hast, dann erwarten die Kunden und die Mitarbeiter von dir, dass du auch mit auf dem Dach stehst, dass du zumindest mal die Marschroute vorgibst. Wenn du mehr Mitarbeiter hast, ja, wenn du eine gewisse Betriebsgröße überschreitest, wir haben ja auch Dachdeckerbetriebe mit 50, 100, 200, 500 Mitarbeiter. Ja, dann bist du nur noch Unternehmer. Dann hast du im Tagesgeschäft nichts mehr zu suchen. Hängt also, wie gesagt, von der Betriebsgröße ab, hängt von dem Alter des Unternehmens ab. Wenn du eine Zeit lang dein Unternehmen hast und entwickelst dich langsam dann vom Selbstständigen zum Unternehmer, dann und gleichzeitig skalierst, dann musst du irgendwann aus dem Tagesgeschäft raus.
Ja, das glaube ich auch. Also, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, der hat gesagt, sein Mindset war immer für 3, 4 Mitarbeiter und selber mitschaffen. Mehr wollte der einfach nicht, ja. Ich habe immer ganz gern so zwischen 8 und 12 Mitarbeiter gehabt. Ich hatte auch schon mal 25, habe ich mich auch nicht wohl gefühlt. Tatsächlich muss man einfach mal schauen. Das Problem ist, wenn du dich in einem kleinen Betrieb halt komplett rausziehst, ja, dann ist es oft das Anfang der Rentabilität, ja, weil dann geht einfach zu viel Power verloren. Und ich sag mal, und damit provoziere ich vielleicht auch ein bisschen, du darfst halt als Chef nicht faul sein, ja. Wenn du halt 3, 4 Mann hast, kannst du nicht die ganze Woche über im Büro sitzen, dann musst du halt auch mal mit anpacken und Vollgas geben. Damit kommen wir direkt zur Frage 3. Wenn der Wunsch raus aus dem operativen Geschäft eigentlich nur eine Flucht ist, dann liegt das Problem ja eigentlich woanders. Was ist eigentlich das Kernproblem, wenn der Chef sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Baustelle und Büro?
Naja, dann hat er seinen Betrieb nicht im Griff. Ja, also deine Aufgabe als Chef ist es im Prinzip, deine Mitarbeiter jeden Tag wieder aufs Neue zu motivieren, dass die gerne im Betrieb sind, dass die auch ihre Leistung bringen und so weiter. Das ist so ein bisschen deine Aufgabe. Aber dich selbst, ja, motiviert ja keiner. Da steht ja keiner mit der Peitsche hinten dran oder auch in irgendeiner Form mit Zuckerbrot oder so. Das heißt, du musst dich selbst motivieren. Das ist eine große, große Herausforderung. Das ist eine Sache des Mindset. Ja, du brauchst Motivation. Du musst deinen Betrieb so aufstellen, dass es dir Spaß macht. Nur wenn es dir selbst gut geht, kannst du auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Also bist dann wahrscheinlich überlastet, ja, weil du alles selbst machst, weil du das Nadelöhr deines eigenen Betriebes bist. Wenn du da keine Mittel und keine Werkzeuge hast, da rauszukommen, dann bist du im Hamsterrad, dann bist du da drin gefangen und das ist verdammt schwer. Und das, glaube ich, ist bei 80% mindestens der kleineren Betriebe de facto. Ja, die sagen selbst, wenn ich nicht dabei bin, ja, dann läuft gar nichts.
Ja,
Ja,
ja.
aber dafür machst du dich da auch nicht selbstständig.
Das stimmt. Und ich finde, man hat dann einfach zu viele offene Baustellen. Und zwar sowohl draußen an der Baustelle selbst, aber auch im Kopf. Was ich immer so erlebe, ist, dass Unternehmer einfach den Kopf voller Dinge, Ideen, Probleme, Sorgen, Nöte haben und eigentlich nichts geschafft kriegen. Ja, und dieser Fokus und die Klarheit, das ist eigentlich wichtig. Also es ist klar,
Aber
wenn
das musst
ich
du auch lernen, Karl-Heinz, weißt
ja.
du? Das musst du lernen und das lernen wir ja
Ja,
nicht
ja.
in unserer Ausbildung. Das ist ja das große Problem. Also ich sage das immer wieder, in die Meisterschulen müssen Unternehmer rein. Wir brauchen da mehr Praxis, so wie wir das auch machen. Ja, wir brauchen mehr Praxis. Das ist einfach so, ja, weil von wem willst du Unternehmertum lernen, ja, wenn nicht von einem Unternehmer?
Ja. Unser Lieblingsbeidseitiger Spruch ist ja, wir sind seit über 35 Jahren selbstständig, aber seit 10 Jahren Unternehmer. Ja, wir haben ja auch nicht immer alles richtig gemacht.
Um Gottes Wille. Ja, das ist da, weißt du, ich sage das auch immer, wenn du, weißt du, es kommt auch immer ein bisschen aufs Alter an. Ja, wenn du, wenn, was würde ich heute meinem, keine Ahnung, 30, 35-Jährigen ich sagen? Ich würde sagen, geh all in.
Ja,
Ja,
bewegt den Arsch.
probier alles aus. Ja, probier.
Vollgas.
Und wenn du, und ja, das, also dieses Work-Life-Balance, weißt du, wenn du erfolgreich sein willst, dann brauchst du im Prinzip was, was dich erfüllt, wo du Bock drauf hast. Dann ist das auch keine Arbeit mehr am Ende, sondern du siehst darin einen Mehrwert. Ja, du hast eine Erfüllung. Bei mir ist das zum Beispiel, wenn mich heute jemand fragt, was bist du beruflich, was machst du beruflich, dann sage ich bin Unternehmer. Ja, und wenn mich dann einer fragt, ja, was dann? Bin gelernter Dachdeckermeister, aber mein Beruf ist Unternehmer. Und das hat
Ja,
lang gedauert. Lang gedauert, bis ich das kapiert habe, ja.
das
Und ich
stimmt.
habe Bock auf das, was ich mache. Ich stehe jeden Morgen auf und bin hochmotiviert, weil ich Lust habe, weil ich eine Erfüllung in dem sehe, was ich mache. Und wenn ich jetzt jemanden höre, der 30, 35 Jahre alt ist und der meckert und sagt, ich habe keine Lust mehr, dann sage ich, dann mach was anderes.
Ja.
Dann mach oder mache in deinem Unternehmen andere Dinge, die dir Spaß machen, dass du einen Sinn da drin siehst. Und du, weißt du, mit 30, 35, 40, auch mit knapp 50, hast du ja noch die Möglichkeit, das Rad komplett nochmal umzudrehen. Wenn du mal so in unserem Alter bist, dann überlegst du ein bisschen anders.
Ja,
Ja,
ja.
dann darfst du dir keine Fehler mehr erlauben, sagen wir mal, die kriegsentscheidend sind, weil du hast halt weniger Zeit, es nochmal zu ändern. Aber heute, ja, in 5 Jahren kannst du alles komplett nochmal ändern. Du kannst komplett nochmal neu starten. Und das ist ja das Schöne.
Das finde
Also,
ich,
junge Leute, geht
ja.
all in, probiert euch aus, ja, Attacke, volles Rohr.
Aber bleiben wir nochmal eher bei diesem negativen Thema. Und lasst uns mal durchspielen, auch welche Folgen das hat. Wie wirkt sich denn diese Einstellung, wenn der Chef sagt, ich habe keinen Bock, ich bin dauergenervt, wie wirkt sich denn das auf sein Unternehmen aus?
Ja, seine Mitarbeiter. Also da, am Ende ist im Prinzip das Unternehmen Spiegelbild des Unternehmers. Also auch für die Kunden ist das so. Ich kriege das ja auch immer mit, auch von Führungskräften. Also mir fallen da, wir laufen da jetzt vom geistigen Auge, laufen da jetzt so ein paar Artisten an mir vorbei, wo ich dann auch sage, meine Fresse, ja. Wenn morgens der Alte schon da steht und ist nur am Jammern, am Kotzen, da hätte ich überhaupt keinen Bock,
Ja.
ja, als Mitarbeiter. Da hätte ich überhaupt keine Lust. Also wenn du musst dich als Chef, musst du dich selbst motivieren können. Und wenn du das nicht kannst, weil dein Betrieb einfach nicht gut für dich ist, gut aufgestellt für dich ist, dann musst du das ändern. Fertig. Und wenn du ja kein gutes Vorbild für deine Mitarbeiter bist, ja, dass die im Prinzip auch motiviert sind oder dass du die ansteckst mit Motivation, dann hast du ein echtes Problem.
Ja, und man merkt es ja auch, so Unternehmer, die so dauergenervt und gestresst sind, die haben halt auch eine kurze Zündschnur. Ja? Wenn du die ansprichst auf irgendein Thema, dann explodieren die. Sie schlafen schlecht, ja? Sie ernähren sich nicht vernünftig und sie verlieren letztendlich halt auch komplett die Souveränität. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber es bleibt ja nicht im Büro. Es wirkt sich natürlich auch auf das Privat und die Familie aus. Was meinst denn du dazu?
Ja, da triffst du so einen Punkt. Ja, da bin ich auch nicht unbedingt das beste Vorbild. Also mich hat das, ich habe auch ja, den Betrieb immer so an erster Stelle gestellt, immer die Arbeit an erster Stelle, muss man schon sagen. Das würde ich heute ein bisschen anders machen, das würde ich
Ja.
auch meinem ja, jüngeren Ich immer empfehlen. Also plan erst deine Pausen, plan, also wichtig ist halt, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, dass man sagt, okay, was brauche ich, um mich zu motivieren, dass du körperlich, geistig, mental fit bleibst, das ist enorm wichtig. Und dass du auch ausreichend Zeit für deine Familie hast. Nur wenn du ein gutes Umfeld hast, dann wirkt sich das auch positiv aus alles aus, was du auch, ja, was du auch im Betrieb so machst, im Unternehmen so machst. Also das ist schon ein Problem, muss man sagen. Das ist, da habe ich auch nicht unbedingt jetzt die optimale Antwort in der Theorie. Ja, in der Praxis sieht es dann teilweise ein bisschen anders aus. Also, aber vielleicht, ja, Karl-Heinz, wir kommen ja auch so ein bisschen aus einer anderen Zeit. Weißt du, als ich mich vor 34 Jahren selbstständig gemacht habe, da gab es nur ein Mindset, lieber abends müde wie pleite und Vollgas und Attacke und so weiter. Und heute hast du schon andere Möglichkeiten, als es noch vor ein paar Jahren war. Also, ja.
Ich möchte es mal so sagen, Michael. Ich bin ja, oder wir beide werden ja dieses Jahr 60. Und was passiert, wenn man älter wird? Man geht ja auch zunehmend auf Beerdigung. Und ich will jetzt niemanden runterziehen, aber tatsächlich, was ich ganz oft in den Gesprächen darüber höre, wenn dann erzählt wird, warum der Unternehmer was für ein toller Mensch war, kommen aber auch fast immer die Worte: Am Schluss seines Lebens hat er es bedauert, sich nicht mehr Zeit für seine Kinder und seine Familie genommen zu haben. Das hat mich schon nachdenklich gemacht. Oder ich war bei einem etwas jüngeren Kollegen, so zwischen, ja, 35 und 40, wo die Frau zu mir gesagt hat: Karl-Heinz, tolle Firma, wir verdienen Geld, aber meine Kinder wachsen ohne Vater auf und wenn er abends nach Hause kommt, kann ich ihn nichts fragen, weil dann explodiert er. Und das ist das falsche Mindset, ja. Beziehungen laufen am Anschlag. Und es ist doch so, wir sind doch Menschen und wenn zu Hause der Haussegen schief hängt, dann fehlt dir halt morgens auch die Power im Betrieb. Und das ist ja das Hamsterrad. Stress im Job, Stress zu Hause. Stress zu Hause, immer mehr Stress im Job. Da kommst du ja nie raus. Und da gibt es an der Stelle nur einen Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst euch helfen. Punkt. Ja,
Aber
bewegt
jetzt
den
muss man
Arsch.
auch mal eine Lanze brechen, Karl-Heinz, für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Die Jüngeren kriegen das in der Regel besser hin
Ja,
als wir, muss
ja.
man dazu sagen, in unserem Alter. Wir haben die Rollenverteilung schon auch so exzessiv gelebt. Ja, also so nach dem Motto, der Mann, ja, der geht raus auf die Jagd und die Frau, ja, das war so, das ist das Mindset der Älteren. Die Jüngeren haben da eine andere Aufgabenverteilung und das ist denen auch wichtig. Das finde ich sehr, sehr gut. Und das muss man auch wirklich sagen, das hätte ich müssen früher auch machen. Und du sagst es. Ja, am Ende bereust du im Prinzip so drei Dinge. Das eine sind die nicht umgesetzten Ideen, das zweite die nicht wahrgenommenen Chancen und das dritte, das ist mindestens genauso wichtig, die nicht wiederholbare Zeit mit wichtigen Menschen.
Ja, ist so.
Und da gehört natürlich die Familie in erster Linie auch dazu. Also
Ja.
das muss man auch ganz klar sagen. Ja, sorgt dafür, dass da ein guter Ausgleich ist. Das ist so. Ich meine, du kannst mit einer 35-Stunden-Woche kannst du zumindest am Anfang, ja, kannst du kein Unternehmen aufbauen. Vielleicht irgendwann mal führen, wenn das Unternehmen etabliert ist, wenn die Strukturen da sind. Aber das ist ja wie bei allem. Du musst am Anfang mal Gas geben. Du musst auch mal Scheiße fressen. Das gehört
Ist
auch mit
so,
dazu.
ja.
Ja, wenn einer zu mir sagt, na ja, ich mache das so quasi mit angezogener Handbremse und mit weißen Handschuhen, das funktioniert nicht.
Nee, das stimmt. Aber gehen wir nochmal zurück in den Betrieb. Mitarbeiter, man glaubt es ja gar nicht, haben ja feine Antennen. Die kriegen ja auch alles mit. Die wissen ja, was gerade los ist. Und was passiert denn mit dem Team, wenn der Chef eigentlich gar keine Lust mehr hat?
Ja, die haben innerlich gekündigt. Die sind schon auf der Suche nach einer anderen Option. Und die haben ja auch alle Optionen. Ja, wenn der Chef nicht so funktioniert, dann, du wirst ja als Chef mit allem konfrontiert und auch an allem gemessen. Das ist einfach so. Du musst als Unternehmer ein Vorbild sein. Ja, das ist so. Und wenn du kein Vorbild bist, wenn du dich hängen lässt, wenn du immer nur rumjammerst, dann, ja, dann haben die Mitarbeiter keinen Respekt vor dir, dann bist du schwach, ja, das ist einfach so. Und du bist undiszipliniert, du kannst von deinem Team nicht mehr verlangen, als du selbst in der Lage bist und bereit bist, auch selbst zu geben. Ja, wenn du zum Beispiel, ja, deine Mitarbeiter anpfeifst, weil sie keine Ordnung halten, weil die Baustelle aussieht oder weil das Auto aussieht, weil sie selbst aussehen und die stehen vor deinem Bürotisch und gucken auf das Chaos, ja, und dann musst du dir ge auch gefallen lassen, dass irgendwann mal jemand sagt, und wie sieht's hier aus?
Ja,
Ja.
es ist so, wenn der Chef unstrukturiert ist, wird das Team dadurch eher chaotischer als besser. Und
Also
Disziplin,
Entschuldigung, Disziplin ist das Wichtigste.
ja, für alle.
Disziplin ist wichtig. Auch, und du musst als Chef, als Unternehmer, musst du diszipliniert sein. Das ist wichtiger als alles andere. Scheiß auf Talent, ja, oder Motivation geht. Irgendwann, du musst motiviert sein, aber die Motivation ist irgendwann weg. Die Motivation brauchst du, um anzufangen, und die Disziplin brauchst du, um durchzuhalten. Wenn du heute, wir zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt unseren Roof Day machen, ja, und wir mit so viel Inhalt unsere Unternehmer quasi motivieren und auch, ja, befeuern, und dann fangen die an. Ja, weil sie motiviert sind, weil sie sagen, wow, geil, ja, was sie uns ja alles an, was sie uns alles mit auf den Weg gegeben haben. Ja, das ist wichtig für zu Beginn, aber am Ende brauchst du die Disziplin, um es durchzuziehen. Und
Ja,
wenn du
ja.
alles nur anfängst und nichts zu Ende machst, dann bringt das nichts.
Es ist ja auch Unsicherheit vor deinen Mitarbeitern, wird ja auch gern mal als Schwäche ausgelegt, ja. Und ich erinnere mich jetzt gerade so dran, ganz am Anfang, ich weiß nicht, es war irgendwie 2008 oder so, wo ich auch mit Qualitätsmanagement und so angefangen habe, ist mir eine Sache auch klar geworden. Wenn du an die Baustelle rausgehst und du siehst dort irgendwas, was du anders haben möchtest, dann darfst du nicht rumeiern, dann musst du eine Entscheidung treffen, auch wenn die vielleicht später sich als falsch herausstellt, ja. Du musst auch mal wirklich einfach in die Entscheidung reinkommen, wenn du immer Dinge nur vor dich herschiebst oder halt, weil du selber verplant bist, nicht hinkriegst, dann ist es. Und du brauchst halt auch einen Tritt in den Arsch, ja. Also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn Unternehmer aus dem Betrieb abhauen wollen, dann ist es nicht nur das Tagesgeschäft, sondern vielleicht auch, weil sie ein bisschen faul sind. Und damit, du hast es gesagt, wird man halt kein Unternehmer. Aber am Ende der Kette steht ja jemand ganz Wichtiges, der uns bezahlt, der Kunde. Wie spürt der das?
Naja, der Kunde mag das ja auch. Der mag die Stimmung der Jungs, Mädels auf der Baustelle. Wenn die kriegen ja auch teilweise Gespräche mit und so. Wie ist das alles auch organisiert? Weil wenn du einen Chef hast, der keinen Bock hat, der nicht motiviert ist, dann wirkt sich das ja auf die Organisation aus. Das merken die, ja. Die merken auch, wie der Unternehmer dann, ob er genervt ist, wenn der Kunde anruft, wenn irgendwas auf der Baustelle nicht so läuft. Wenn man zum Beispiel auch die Verantwortung komplett auf andere schiebt. Ich habe das den Pennern gesagt, warum machen die das nicht? Weißt du, das ist auch sowas. Du musst dich als Chef vor dein Team stellen. Das ist enorm wichtig. Wenn es irgendwie Mist ist, ja, wenn es eine Reklamation gibt, ja, da muss man sich da hinstellen als Chef und sagen, lieber Kunde, tut mir leid, das ist mein Fehler, ich habe da nicht aufgepasst. Und wenn der Kunde das Team lobt, dann muss man sagen, ja, super, oder wenn die Arbeit lobt, und dann muss man sagen, das ist die Leistung meines Teams, ja, und
So.
ich gebe das weiter, das freut die mit Sicherheit sehr, ja. Also darum geht es so ein bisschen. Und vor allen Dingen, viele sind immer im Außen, ja, das heißt, die machen alles verantwortlich. Ja, der Krieg, ja, das Wetter, was, weißt du, als ob wir sagen wir mal, den Anspruch hätten, dass immer alles optimal läuft. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass das normal, dass das ein Chaos ist, ein chaotisches Umfeld, das ist das normal. Ob die BAFA die Förderung wieder kippt, ja, ob ein Kunde irgendwie kurzfristig eine andere Ausführungsart will, ob ein Mitarbeiter sich montags krank meldet, das ist das normal.
Ja, das finde ich auch. Und man darf ja auch gar nicht so rumeiern. Man weiß ja, ich bin ja seit über 35 Jahren auch Privatpilot und ich habe auch die Instrumentenflug- und Kunstflugausbildung. Und ich weiß noch, ich bin mal mit meinem Fluglehrer durch richtig schlimmes Wetter geflogen. Die Kiste hat geschaukelt. Ich hatte das Gefühl, sie bricht uns gleich auseinander. Ich hatte keine Sicht. Das heißt, ich bin nach Instrumenten geflogen und ich war echt fertig, ja. Und dann klopft mir mein Fluglehrer, der Udo Harter klopft mir auf das Bein und sagt, Karl-Heinz, ganz ruhig, in der Ruhe liegt die Kraft, ja. Und das hat mich schon damals beeindruckt. Und das ist ja auch das, wie willst denn du deine Top-Aufträge und deine Kunden bekommen, wenn du, was weiß ich, versifft, heruntergewirtschaftet, völlig am Ende zu dem Kunden läufst und dann sagst, ich habe ein ganz tolles Dach für 150.000 Euro und dann guckt er dich an und sagt, im Leben kriegt der von mir keine 150.000 Euro. Das ist also schon noch. Aber es
Also,
kommt, ja.
du weißt ja, Karl-Heinz, ich weiß nicht, wie das dir so geht, aber ich kenne einige, ob das jetzt Kunden, ob das Freunde, Bekannten oder ob das auch Kollegen und Kollegen sind, die sind wie Energiesauger. Weißt du, die sind so negativ. Die sind nur im Außen. Alle anderen sind schuld. Nur selbst sind sie die Geilsten. Ja, und sind nur am Meckern. Mit so Leuten gebe ich mich gar nicht mehr ab.
Das ist
Kein Bock.
schwierig.
Und ich
Ja.
würde auch als Kunde keinem einen Auftrag geben, der so negativ verstrahlt ist. Den wollte ich bei mir gar nicht haben. Den will ich in meinem Umfeld gar nicht haben.
Ja.
Ja.
Es ist aber auch
Und
so, Michael, es ist aber auch so, Michael, das tut ja auch unserer Gesellschaft nicht gut, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Wenn
ja.
man nur Menschen hat, die irgendwie tatsächlich nur Energie saugen, ne?
Ja, ich finde das enorm schlimm. Ich weiß, es gibt manchmal Tage, da bist du nicht so gut drauf. Das gehört irgendwie auch mit dazu. Aber das musst du doch nicht jetzt jedem aufs Auge drücken und sich da so gehen lassen. Und immer die andere und alles ist scheiße und das ist scheiße und da hast du Probleme. Und da. Ja, meine, wenn du, ist doch so, weißt du, du fragst jeden, den du siehst irgendwie, weil man höflich ist, wie geht's dir?
Scheiße,
Ja,
sagen
aber
alle.
im Prinzip ist dir es doch scheißegal,
Ja,
oder?
oder die Antwort ist immer dieselbe. Gestresst, genervt, völlig am Anschlag.
Ja, weißt du, ich finde das immer beeindruckend, wenn ich jemanden frage, wie geht's dir? Und wenn der dann sagt, gut,
Ja.
geht nicht besser, prima. Ja, dann denke ich, wow,
Ja,
was
ja.
ein Mindset. Ich finde das total klasse.
Ja, ich laufe auch überall rum und sage, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, sage ich, gut, ist noch untertrieben.
Ja.
Also, es ist auch so, vor 20 oder 25 Jahren war ich mal bei einem Unternehmenscoach in der Schweiz und der hat damals gesagt, das Einzigste, du sagst, auf deiner Visitenkarte steht Unternehmer, bei mir natürlich auch, ja, aber er hat damals gesagt, das Einzigste, was auf euren Visitenkarten stehen muss, ist Energielieferant. Ich habe das damals nicht verstanden, aber das ist das, was du meinst, ja, als Unternehmer. Brennst du, da gibst du Energie. Da alle Menschen, die mit dir zu tun haben, wollen gerne bei dir sein. Die wollen dir gerne einen Auftrag geben. Die wollen gern bei dir arbeiten. Und damit kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema: Social Media und die Sichtbarkeit des Betriebes nach außen. Da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Ich bilde mir ein, dass unser Podcast seit 2020 viel dazu beigetragen hat, dass Kollegen hier mehr Gas geben. Aber wenn es der Chef gar nichts auf die Reihe kriegt, dauergenervt ist und alles ganz furchtbar findet, was hat es für eine Auswirkung auf die Sichtbarkeit?
Ja, natürlich. Also am Ende ist es ja halt so, das ist nicht jedermanns Sache, das muss man dazu sagen. Also ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich bin nach wie vor der Meinung, der Köder, ja, der muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und wenn irgendeiner sagt, ja, ich habe dabei keinen Bock drauf, aber es gehört heute irgendwie mit dazu. Wenn du heute nicht präsent bist, also keine vernünftige Webseite hast, das ist das Mindeste. Wenn du nicht irgendwie auch auf Social Media dein Betrieb präsentierst, dein Team, dein Mitarbeiter, ist das auch schwierig, wenn du auch neue Mitarbeiter erreichen willst. Weißt du, die Kanäle sind da. Du musst, du, ob du willst oder nicht. Und wenn du als Unternehmer das nicht selbst hinkriegst, weil du sagst, das ist nicht meins, dann musst du gucken, dass du jemanden hast, ob du jemanden aus deinem Team hast, ob du jemanden beauftragst, der sich da so ein bisschen drum kümmert. Heißt ja nicht, dass du jetzt 5 Posts auf jedem Kanal am Tag machen musst, ja, mit narzisstischen Zügen ohne Ende. Und du musst dir auch eine Strategie überlegen. Du musst sagen, okay, was ist mein Ziel? Weißt du auch, was soll jetzt das einzahlen? Ja, soll das jetzt Mitarbeiter anziehen, Mitarbeiter motivieren zu bleiben? Das ist ja auch wichtig. Ja, das gehört ja auch irgendwie mit dazu. Sind es neue Kunden? Will ich mich als modernen Betrieb irgendwie präsentieren? Oder bin ich ein Narzisst? Das gibt es ja auch. Gibt ja auch einige, ja,
Ja.
die machen das, weil sie einfach sich gerne, ja, präsentieren, weil sie einfach sagen, ich will jetzt jedem mitteilen, ja, was ich jetzt gerade denke. Das müssen alle wissen und darüber erreiche ich die am ehesten.
Jetzt muss ich gerade so schmunzeln, Michael, sind wir beide dann auch Narzissten eigentlich? Weil wir erzählen ja auch jedem, was wir denken.
Ja,
Nein.
weil, naja,
Wir
weißt du,
sind, ja.
also wir sind alle ein bisschen Narzissten, ein
Ja.
bisschen. Also würde ich schon sagen, wenn dir das scheißegal ist, was andere denken, dann wirst du nackt und mit dem Sack durch die Gegend laufen.
Ja.
Also ein kleines bisschen, sagen wir mal, eitel und ein kleines bisschen narzisstisch, ich glaube, das gehört auch irgendwie mit dazu. Nur darf man das am Ende des Tages nicht übertreiben. Also ich für mich zum Beispiel, also ich habe da irgendwie nicht den Glaubenssatz, dass es die Welt interessiert, wo ich jetzt mein Latte Macchiato trinke und wie mir die Fleischwurst schmeckt oder sonst irgendwie was und wie die auch aussieht oder mein, das ist was, ja, das glaube ich nicht, dass das irgendeinen Menschen interessiert. Was aber, wo ich schon der Meinung bin, was einen Mehrwert bringt, ist, wenn wir zum Beispiel das hier machen. Ja, wenn wir einen Podcast machen, wenn ich irgendwie ein YouTube-Video drehe zu irgendeinem technischen Sachverhalt oder wie jetzt, ja, wenn die Fachregel erkläre. Ich glaube, das hat weniger mit Narzissmus zu tun, sondern eher damit zu sagen, okay, bringt das der Zielgruppe was, wenn ich das mache? Ja, werden die dadurch ein bisschen besser, ein bisschen sicherer? Ist das ein Content? Ja, und vermeide ich damit vielleicht auch ein paar Fehler? Und das ist das eine. Und dann natürlich, ja, wie wirkt sich das nach außen aus? Zahlt das auf meinen Status ein? Ja, auf meine Reputation? Und darauf kommt es ja am Ende auch des Tages an, auch als Unternehmer. So, wenn ich jetzt zum Beispiel eine geile Baustelle zeige, wo wir einen top zufriedenen Kunden haben, weil wir einfach ein cooles Dach gemacht haben, ja, dann zahlt sich das im Prinzip aus auf Reputation, auf das Unternehmerische, aber auch auf das, ja, auf die Firma, ja, auf das Fachliche. Oder wenn ein Mitarbeiter irgendwie was sagt oder so, und dann zahlt das auch darauf ein, dass man sagt, okay, es ist eine coole Firma, es ist ein cooles Team. Das ist schon enorm wichtig, ja. Du brauchst aber eine Strategie.
Ja, also
Was
ohne
ist
sie,
dir wichtig? Was
genau.
willst du damit erreichen?
Ja.
Und ich glaube, das machen einige vorbildlich, muss man sagen. Einige machen das richtig super. Da meinst du, da steht eine Agentur hinten dran, aber die machen das tatsächlich selbst,
Ja.
instinktiv, weil sie einfach ein Händchen dafür haben. Andere wirkt das so ein bisschen wie Kraut und Rübe.
Und das ist der Trick, Michael. Und wir vor kurzem war eine Diskussion bei dir in der PV-Akademie, wo auch mittlerweile sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen dabei sind. Gibt es ja auch Chats und wo man sich unterhalten kann. Da hat ja ein junger Kollege geschrieben, der Aufwand für Social Media ist eigentlich riesig und er überlegt, ob er das nicht lassen soll. Du weißt sicher, wen ich meine. Ich möchte jetzt aber nicht unbedingt den Namen nennen. Und nein, man darf Social Media nicht lassen. Ja, Punkt. Es ist so, die Sichtbarkeit nach außen ist brutal wichtig. Was ihr lernen müsst, ist, so effizient und geschmeidig euer Tagesgeschäft zu erledigen, dass ihr plötzlich mal einen Tag die Woche einfach Zeit habt, euch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel mit Social Media, Aus- und Weiterbildung. Und das ist das. Und Michael, ich glaube, was mich antreibt, und ich weiß dich auch, eine Fußspur im Leben zu hinterlassen, ne? Dass man nicht nur sich selbst feiert und sagt, ich hatte ein geiles Leben, alle anderen gehen mir am Arsch vorbei, sondern dass man sagt, so ein paar Dinge im Leben habe ich vielleicht richtig gemacht und ein paar Leute haben vielleicht auch von mir profitiert. Das finde ich eigentlich so großartig an der Ganze. Also ohne Sichtbarkeit geht's nicht. Aber jetzt noch
Ja,
was ganz,
ja.
aber noch was ganz Spannendes, Michael. Wenn ich an Meisterschulen bin, wir beide sind an Meisterschulen und ich unterhalte mich oft mit Meistern, dann sagen die oft, Karl-Heinz, ich habe so einen Betrieb mit 6, 8, 12 Mitarbeitern. Ich werde ihn vielleicht vom Vater übernehmen oder von meinem Chef übernehmen. Was meinst du? Soll ich eine zweite Führungsebene einziehen, also nochmal einen Meister einstellen, der dann meine Arbeiten übernimmt, damit ich, jetzt sind wir wieder beim Thema, am Betrieb und nicht mehr im Betrieb arbeiten muss? Was ist da deine Meinung dazu?
Also, ich würde, bevor ich die Frage beantworte, nochmal einen Schritt zurückgehen, und zwar den Social Media Post von unserem Kollegen. Ich muss ja jetzt dazu sagen, weil ich weiß ja, der Kollege hört den Podcast auch, und wir nennen ja jetzt hier an der Stelle keinen Namen. Wir wissen ja beide, dass das einer der digitalsten Dachdecker ist, ja, den es überhaupt gibt. Und ich habe mich gerade die letzte Woche mit ihm unterhalten, lieber Andreas. Du weißt das auch. Also, ich muss echt sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie weit er in seinem Alter ist. Ich war in diesem Alter bei weitem nicht auf dem Niveau, wie er jetzt ist. Also, das macht mir teilweise ein bisschen Angst. Ich mir vorstelle, wenn der mal unser Alter hat. Und er hat die Frage provozierend gestellt, weil er das ja auch sehr, sehr gut macht, muss man dazu sagen. Das vielleicht nochmal an der Stelle, um das ein bisschen aufzulösen. So, kommen wir jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Zweite Führungsebene. Also, genau, das ist so ein Punkt, wo wir tatsächlich so ein bisschen auseinanderdriften. Ich bin schon der Meinung, dass jeder Chef im Prinzip einen Stellvertreter braucht, eine zweite Führungsebene. Egal wie groß der Betrieb ist. Ob das am Ende der Meister ist, der irgendwie das Organisatorische macht, wenn es ein größerer Betrieb ist, der Manageraufgaben übernimmt, der auch im Prinzip am Unternehmen arbeitet, aber mehr oder weniger nach innen gerichtet, der die Organisation übernimmt und so weiter. Ob es der Teamleiter ist bei kleineren Betrieben mit 4, 5 Mitarbeitern, der auch im Prinzip organisatorische Aufgaben übernimmt, indem er mit dem Kunden spricht oder vielleicht sogar bei der Bestellung unterstützt und so weiter. Also ich finde schon, dass eine zweite Führungsebene total wichtig ist, weil sonst entfernt sich der Chef sehr, sehr weit von seinem Team an der Basis. Weißt du, ich habe da so das Bild vor Auge, weißt du, er dreht sich immer rum und guckt nach hinten, nach unten und sagt, wo sind die denn? Ja, und die gucken nach oben, nach vorne. Ja, wo bleibt der? Also der Chef sagt, wo bleiben die denn und so? Und die gucken nach vorne, nach oben und sagen, wo ist er denn? Ja, wir sehen gar nicht mehr. Also da brauchst du schon eine ein Verbindungsmensch, Person dazwischen. Ob die Person jetzt bei kleineren Betrieben rein unproduktiv ist, das ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Das muss man sehen, ja. Das kann durchaus sein. Es gibt ja auch Meister, die sind, keine Ahnung, nur 20% im Büro, 30% und der Rest auf der Baustelle arbeiten mit, organisieren mit, ja. Also ich bin schon der Meinung, eine zweite Führungsebene ist wichtig, aber ob es bei einem Drei-Mann-Betrieb sein muss, dass man einen Meister Vollzeit im Büro hat, dass der Chef ja jetzt quasi in anderen Sphären unterwegs ist oder zum Beispiel nur noch Ehrenamt macht,
Ja,
ja, gibt es ja auch.
da geht man halt auch mal pleite, ne?
Ja, und dann kommt vielleicht dazu, ja, also müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir jetzt hier sagen, aber ich sage es trotzdem, nicht um das. Um die Branche nach vorne zu bringen, sondern aus narzisstischen,
Ja.
ja, im Prinzip, Zügen heraus. Das
Ja.
gibt es leider auch sehr viel. Muss man halt auch dazu sagen. Dann
Also,
halte ich es
ja.
für betriebswirtschaftlich schwierig, so eine
Also mein Thema
Option.
ist, ja, wir unterscheiden uns, weil du bist ja auch eher so größere Betriebe und auch vom Mindset her bist du eher der viele Leute beschäftigen möchte oder so. Ich bin ja eher so, der sagt, okay. Was mir aber immer auffällt, also ich möchte jetzt mal vielleicht noch drei Punkte nennen. Was mir immer auffällt, ich gehe ja mittlerweile sehr viel auch mit meinem Power Day im Tagescoaching in die Betriebe rein und ich sehe mittlerweile sehr, sehr viele Betriebe. Ganz ehrlich, wenn mein Mindset ist, wenn ein Meister, der einen Handwerksbetrieb führt, nicht 8, 10, 12 Mitarbeiter ganz geschmeidig auf die Reihe bekommt, dann ist er entweder faul oder unproduktiv. Ja. Das ist so der erste Punkt. Du darfst mir gleich widersprechen, ich habe noch mehr Punkte. Der zweite Punkt ist, wenn du zu viele Leute im Perso im, also zu viel Personal im Büro hast, dann frisst dir das den Gewinn weg. Ja. Und Umsatz ist übrigens für mich nicht mehr relevant. Ja. Wir haben jetzt demnächst eine Veranstaltung gemeinsam, da werde ich auch drüber sprechen. Umsatz ist geil, aber Gewinn zählt. Ja. Das ist letztendlich das Entscheidende. Und wenn ich halt sehe, dass du Leute einstellst, damit sie die Arbeit des Chefs machen, weil der faul ist oder keinen Bock hat, ja, und dann teuer dafür bezahlt wird, dann macht es wirklich keinen Sinn. Was ich jetzt aber dazu sage, ist natürlich auch, bevor du eine zweite Führungsebene einziehst, mach doch erstmal ein Organigramm mit einer Stellvertreterregelung. Und in diesem Organigramm, da muss nicht unbedingt ein Meister drinstehen. Das kann auch ein guter Vorarbeiter sein, der dich als Chef unterstützt. Ich glaube, bei uns war es so effektiv und erfolgreich, weil wir ein klares Organigramm hatten. Wir hatten klare Arbeitsgruppen mit Vorarbeitern, die auch speziell für die Arbeitsgruppe die Entscheidung getroffen haben und die mich als Chef dann auch entlastet haben. Und was ich auch ganz oft sehe, Michael, viele haben gar keine Stellenbeschreibung. Die Mitarbeiter wissen ja gar nicht, was ihre Aufgabe ist. Also bevor ich über eine zweite Führungsebene nachdenken würde, würde ich erstmal darüber nachdenken, wie ist eigentlich mein Personal aufgestellt? Welche Leute sind produktiv und welche nicht? Und rechnet sich das überhaupt für den Betrieb? Und das sind solche Punkte, die mich wirklich umtreiben. Und deswegen ist meine ganz klare Aussage, ein Handwerksbetrieb mit 8 bis 12 Mitarbeitern, da kann sich der Chef aus zwei Gründen herausziehen, wenn der Laden top läuft und einfach Geld verdient. Oder aber, wenn er halt viele Dinge richtig gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass er Mitarbeiter hat, die ihn entlasten. Ich halte es für komplett falsch, wenn ich mitbekomme, dass Kleinbetriebe mit 3, 5, 6 Mann der Chef selber nicht produktiv mitarbeitet oder die halbe Zeit im Büro sitzt und was noch viel schlimmer ist, auch noch unproduktiv im Büro sitzt und er kriegt dort auch nichts geschafft. Ja, das finde ich schon schwierig.
Also das sind im Prinzip genau richtig. Also für mich wird auch immer wieder gefragt, was sind so die Erfolgsfaktoren, was ist so Pareto, wo kriege ich am schnellsten die PS auf die Straße? Und dann sage ich auch, wichtigste Organigramm, Stellenbeschreibung. Das ist das Allerwichtigste, ja. Ganz klar, du brauchst einen Bauplan von deinem Unternehmen und wer hat hier welche Aufgabe. Das Zweite, dass du den Prozess beschreibst, ja, deine Haupttätigkeit, deine Hauptdienstleistung. Wenn du 25 Dienstleistungen anbietest, die Reparatur, die Dachfenster, die Dachsanierung, Kalzippdach, Flachdach, Neubau, Zimmerarbeiten und das ganze komplette Bauchladenprogramm des Dachdeckerhandwerks, dann kannst du mal auch 25 Prozesse bauen, dann wird es schwierig. Aber wenn du zum Beispiel dich konditionierst auf Privatkunden, energetische Dachsanierung, musst du den Prozess von der ersten Anfrage bis hin zum After Sale, also bis zum Angebot der Wartung, musst du einmal in so einem Flussdiagramm aufschreiben, aufzeichnen oder meinetwegen mit Post-its oder mit Miro oder was auch immer oder die Kombination. Und dann zu sehen, wo hast du dann irgendwie Sollbruchstellen, wie kannst du dich besser optimieren, da aufstellen. Das ist so das Zweite, enorm wichtig, also den Prozess definieren. Und das Dritte, ja, dein Team ausbilden, weiterbilden. Wenn du diese drei Dinge, Organigramm, Stellenbeschreibung, ja, den Prozess definierst und das Leitbild, das gehört für mich auch mit dazu, Unternehmensleitbild. Keiner steigt einen Bus ein, ja, wenn der Busfahrer sagt, keine Ahnung, wo es hingeht, ich fahre einfach mal los, ja. Und so ist es auch im Unternehmen, in der Firma. Und das Dritte, die Mitarbeiter entwickeln. Wenn du diese drei Dinge beherzigst, dann hast du ein erfolgreiches Unternehmen.
Ja, und also damit haben wir Frage 10 schon beantwortet. Ja, ich brauche die gar nicht mehr stellen, weil die hat sich jetzt von selbst ergeben. Damit springen wir ganz geschmeidig zu Frage 11 und damit komme ich zu einem Lieblingsthema. Und damit möchte ich dich jetzt ein bisschen provozieren. Digitalisierung löst doch bestimmt alle Probleme, oder?
Naja, ich glaube, das ist jetzt schon so wieder so ein bisschen abgenudelt. Ja, Digitalisierung ist ein Werkzeug. Der Prozess muss stehen. Wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du einen digitalen Scheißprozess. Also vor der Digitalisierung kommt immer der Prozess. Ich meine, wir haben uns ja jetzt auch gerade so im Vorfeld nochmal ein bisschen unterhalten, welche Möglichkeiten es heute gibt durch KI, durch Digitalisierung, wo wir selbst sagen, wow, was für ja, Produktivitätsbooster uns heute zur Verfügung stehen. Das war ja vor ein paar Jahren noch gar nicht denkbar. Also ganz wichtig ist, der Prozess muss stimmen. Und wenn du heute irgendeinen Prompt in ChatGPT Scheiße eingibst und dann kommt ein scheiß Ergebnis raus. Und wenn du dieses Ergebnis dann einfach eins zu eins kopierst und ich sehe das ja teilweise auch, ja, dann sind die Striche drunter, die ChatGPT immer macht, die Überschriften sind genau in Blau, wie es ChatGPT immer gerne macht, weißt du, so eins zu eins übernommen. Und dann kommt wieder deine These, das sind dann faule Leute, die
Ja,
sowas
ja.
machen.
Ja.
Ja.
Also es ist spannend. Ich bin bei dir und ich möchte es jetzt auch gar nicht vertiefen. Wir haben jetzt am Freitag, in ein paar Tagen, freue ich mich drauf, dich mal wieder persönlich zu treffen. Bei BMI in Heusenstamm ist der Rufers Day, der erste in diesem Jahr. Viele weitere werden noch folgen.
Ja.
Und die Bude ist voll bei BMI in Heusenstamm. Das freut uns riesig. Wir haben fünf mega geile Referenten und an diesem Tag erzählen wir wirklich mal alles, was wirklich wichtig ist im Handwerk. Ja, und da werden wir auch vor allem mal eine Einordnung machen, was überhaupt wichtig ist im Handwerk. Ja, und also ganz ehrlich, wenn ihr das nicht auf die Reihe kriegt, gibt es für mich den ersten Tipp für euch. Schaut euch doch mal erfolgreiche Kollegen an. Ja, wenn ihr euch immer quält und selber nichts auf die Reihe kriegt, dann schaut euch doch mal erfolgreiche Kollegen an. Der zweite Tipp von mir an der Stelle ist, verändert euch. Wenn irgendwas nicht läuft, macht es sofort. Und der dritte Tipp ist, kommt zu unseren Veranstaltungen. Ihr werdet begeistert sein.
Ja, das ist ja, wie du sagst, wir sind jetzt nächsten Freitag am 23. sind wir in Heusenstamm, fünf Referende, 12 Kurzvorträge, 25 Minuten auf und Punkt maximal, ja, mit lauter, ja, Impulsen, mit lauter wichtigen Hacks und so. Am Ende gehst du raus mit einem Bus voller Ideen, voller Inspiration und dann geht es darum, ja, dann musst du es umsetzen, bist hoch motiviert. Ja, dann brauchst du am Ende, kommen wir wieder dazu, wieder Disziplin. Suchst du dir im Prinzip, das sage ich auch immer wieder, ja, such dir drei Dinge raus, die du umsetzen willst. Das reicht erstmal. Drei Dinge. Schreib die auf, ja, geh daran und mach drei Dinge, die du in Zukunft nicht mehr machen willst, die du
Ja.
weglässt, ja.
Und das Coole ist, das zeigen wir, ne, an unseren Seminaren. Nee, ich freue mich riesig drauf, aber jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, wie dass wir die Kurve bekommen im Podcast zu Mindset und Chef und vielleicht ein paar Lösungen noch, ja. Das wäre vielleicht so am Schluss, glaube ich, noch ganz spannend. Und mein Lieblingsspruch ist ja, nur wer sich selbst für Superheld ist, ein echter
Ja,
Superheld.
cool.
Also von daher, wie kann man es denn machen, dass der Chef der Lust aufs Tagesgeschäft bekommt? Was sind denn deine Ideen dafür?
Also als allererstes das Umfeld. Such dir ein motivierendes Umfeld. Du bist die Summe der fünf Personen, mit denen du dich abgibst. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du Energiesauger hast, ja, dann lass die links liegen. Such dir Leute, die dich weiterbringen. Also such dir Leute, auf die du aufschauen kannst. Du hast gesagt, es gibt coole Unternehmer. Ist ja, es gibt ja Leute, die sind erfolgreich. Ja, und wenn du jetzt die Uhren auf Null stellen würdest und würdest sagen, jeder fängt wieder bei Null an und dann wären die wieder erfolgreich und die anderen, die jammern, die würden wieder jammern. Das ist so. Also such dir da ein paar Leute, an denen du dich aufrichten kannst, an denen dich orientieren kannst. Und dann such dir wiederum Leute, die sich an dir aufrichten, motivieren können. Also ja, sei jeden Tag stark. Du weißt gar nicht, wen du dadurch motivieren kannst. Das ist enorm wichtig. Schau dir deine Prozesse an. Ist das Kunst oder kann das weg? Muss ich das so machen, weil ich es immer so gemacht habe? Ja, ist das Müll? Brauchen wir das überhaupt? Ja, nutze digitale Möglichkeiten. Sei kommunikativ. Ja, und sei produktiv. Das ist auch wichtig. Es geht nicht darum, möglichst viel zu machen, sondern es geht darum, das Richtige zu machen. Ja, wenn du morgens aufstehst, hör auf mit Social Media, ja, mit dich berieseln zu lassen, die ganzen Shorts und der ganze Mist da, ja, sondern sag, okay, was ist mein wichtigste Aufgabe heute an diesem Tag? Und dann nutzt du die erste Stunde, anderthalbe Stunde, um daran zu arbeiten, an dir zu arbeiten, an der wichtigsten Aufgabe. Dann kannst du dich mal eine halbe Stunde berieseln lassen, wenn du dann noch Bock hast. Das ist enorm wichtig. Achte auf deine Gesundheit.
Ja,
Ja, achte auf deine Gesundheit. Ich könnte die Krise kriegen, wenn ich teilweise Menschen sehe, ja, die gehen mit sich, mit ihrem Körper um, als könnten sie bei Amazon einen neuen bestellen. Ja, du hast nur einen. Also ernähre dich gesund. Und das hat jetzt nichts mit Esoterik oder irgend so einem Mist
nee.
zu tun, sondern es geht einzig und allein darum, ja, du bist der wichtigste Mensch in deiner Familie, in deiner Firma, in deinem Unternehmen, in deinem Umkreis. Und du musst dafür sorgen, dass es dir gut geht. Nur dann kannst du dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Also
Ja.
achte darauf, mach Sport, ja, ernähre dich für. Das heißt nicht, dass du nicht mal zu Meckes gehen kannst. Ich war gestern Abend auch bei Meckes, ja, und ich habe auch Bock gehabt.
Ich habe gerade gedacht, irgendwie sind deine Backen heute ein bisschen dicker als sonst. Dann ist es.
Genau. Ich hatte echt, und es hat mir total geschmeckt und ich fand das cool, aber ich mache das nicht jeden Tag, weißt du?
Das Spannende ist ja, Michael, du bist ja auch schon eine Weile dabei, das Gesundheitstracking, ja. Du bist ja auch ein großer Fan davon. Ich
Ja,
habe mir
der
auch so ein,
Ring. Ja, du hast ein Armband.
ich habe mir ein Armband gekauft und ich lebe ja schon immer relativ gesund und mache viel Sport. Aber Michael, man sagt ja so oft, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, er gönnt sich vor dem Schlafengehen einen Grappa. Das ist sein Ritual. Ganz ehrlich, ich habe mich mal getrackt, wenn ich abends Alkohol trinke, dann schlafe ich super scheiße und meine Performance am nächsten Tag ist echt schlecht. Und da reicht schon ein Bier dafür. Jetzt, wie es der Michael sagt, wir wollen euch nicht jetzt zum Gesundheitsapostel machen, aber achtet mal so ein bisschen auf eure Gesundheitswerte und dann müsst ihr euch auch nicht wundern, warum eure Performance schlechter oder besser ist.
Das sind oft die Kleinigkeiten, ja. Das sind echt ich habe ja auch keine Ahnung von Ernährung, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich merke nur, was mir gut tut und was mir schadet. Und da achte ich ein bisschen drauf. Und darum geht es auch am Ende des Tages. Das war ja auch nicht immer so. Muss man auch dazu sagen. Es war nicht immer so.
Ist so.
Aber jetzt weiß ich es halt auch, wenn du mal so in unserem Alter bist, Karl-Heinz, dann ist das so. Wenn du da nicht aufpasst, dann hast du nur noch die Hälfte der Leistung, wenn
Ist so,
überhaupt.
ist so. Und kriegst auch nichts auf die Reihe. Damit sind wir beim wichtigen Thema Mindset und dann so langsam mal in Richtung Ende des heutigen Podcasts mit dem Ausblick. Also wir haben schon drüber gesprochen, es ist extrem wichtig, finde ich, auch als Chef, egal ob du jetzt bei größeren Betrieben eine Führungsebene hast. Übrigens, wenn du eine Führungsebene einziehst, dann sollten es halt die richtigen Leute sein, ja. Wenn du in Führungspositionen Loser hast, wärst du halt auch nicht wirklich erfolgreich. Und das ist heute vielleicht auch ein bisschen schwierig, der Fachkräftemangel, gute Leute zu bekommen. Deswegen, wenn Coaches sagen, du musst skalieren, ja, ist geil, wenn man selber als Unternehmer der Typ dazu ist und wenn man die entsprechenden Leute dazu hat. Aber ich finde halt schon, es ist wichtig, am Tagesgeschäft zu bleiben. Du bekommst halt mit, was auf der Baustelle läuft. Dank modernen Tools wie jetzt MemoMeister als Baustellendokumentation oder so, musst du ja gar nicht mehr unbedingt jeden Tag an der Baustelle sein und bekommst trotzdem alles mit, egal wo du auf der Welt bist. Du musst halt mit der entsprechenden Präsenz und Wertschätzung entsprechendes Vertrauen schaffen und all diese Dinge. Und du musst einen Filter haben, mit dem du steuerst, was auf dich einschlägt. Aber das verraten wir nicht, weil das ist Teil nächste Woche am Freitag unseres Tages in Heusenstamm, wo wir mal den Kollegen sagen, wie sie eigentlich damit klarkommen, wenn die einfach nur noch zugeschüttet werden. Ich habe da ein ganz tolles Prinzip dazu und ich weiß, ihr werdet auch zu dem Thema sprechen. Das ist also cool. Damit springe ich direkt schon zur Frage 14.
Ein Satz noch zu skalieren. Also für mich ist skalieren nicht ausschließlich die Größe des Unternehmens, sondern skalieren kannst du auch, sagen wir mal, in digitalen Assets, ja, in kundenorientiertes Handeln, also indem du auch zum Beispiel digitaler wirst, indem du einen besseren Service anbietest, indem du ein besseres Team entwickelst und so weiter. Das ist für mich auch skalieren. Das heißt nicht, dass dein Betrieb immer wachsen muss. Er kann, also jetzt physisch mit Mitarbeitern, sondern du kannst auch in Qualität wachsen. Das ist für mich auch skalieren.
Also damit kommen wir zur Frage 14 und eine einfache Frage an dich, hat sich eigentlich schon aus dem Podcast heute ergeben. Sind motivierte, gut aufgestellte Unternehmer erfolgreicher?
Die haben zumindest mal mehr Spaß bei ihrer Arbeit.
Ja, das stimmt.
Dann sind sie auch erfolgreicher. Ja, also würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, dass ich nochmal, wenn man jetzt uns so zuhört, dann gewinnt man ja so manchmal den Eindruck, ja, was ist mit denen los? Ja, also wir sind ja auch nicht mit 59 auf die Welt gekommen, sondern wir haben ja auch eine Reise hinter uns. Also ich kann das jetzt für mich auch zumindest mal jetzt sagen. Und das war ja auch nicht immer so. Die Erfahrung, die ich heute habe, ja, und meine Einstellung, die ich heute habe, die war ja mit 25 nicht so wie jetzt. Also da sind ja Dinge, ich sehe mich ja in vielen Sachen wieder und habe aber mich da irgendwie rausgestrampelt. Das wird dir auch ähnlich gegangen sein. Und deshalb geben wir heute so ein bisschen auch unsere Erfahrungen weiter. Wenn einer sagt, nö, das ist mir völlig egal, was die zwei Hampelmänner da quatschen, dann ist das für mich auch in Ordnung. Ja, für den machen wir es auch nicht, sondern wir machen es für die, die wir damit auch motivieren können, die sagen, ja, coole Sache, da denke ich mal drüber nach und ich verändere was. Weil viele unterschätzen ja, oder überschätzen, was sie im Prinzip in einer Stunde, in einem Tag machen können, aber unterschätzen, was sie in einem Jahr erledigen können.
Ja, das Wichtigste, was ich festgestellt habe, ist finanzielle Freiheit. Wenn die Kohle immer knapp ist, stehst du gefühlt, nicht nur gefühlt, dann stehst du mit dem Rücken immer an der Wand, ja. Und das ist auch so ein Thema, und es passt vielleicht auch gut zu dem heutigen Podcast, wenn ich sage, du musst am und nicht im Betrieb arbeiten. Ich kenne Unternehmer, die sind aus ihrem Betrieb rausgegangen, um am Betrieb und nicht mehr im Betrieb zu arbeiten, dann sind die Zahlen abgestürzt. Ich kenne große Betriebe oder größere Betriebe mit 30, 50, 100 Mitarbeitern, wo ich sage, geiler Betrieb, aber ich weiß nicht, der Gewinn. Wenn ich jetzt mit einem 30-Mann-Betrieb einen Jahresgewinn habe, wir reden nicht von Umsatz, der Umsatz ist mir jetzt an der Stelle völlig egal. Wenn ich mit einem 30-Mann-Betrieb einen Jahresgewinn habe, den ich mit einem 8-Mann-Betrieb auch schaffen kann, dann stelle ich mir schon die Frage, ob das sinnvoll ist, Michael.
Also umso größeres Risiko. Das ist vollkommen richtig. Und wenn ich dann weiß, wenn ich dann zum Beispiel wieder höre, ja, Geld ist doch nicht alles, Geld macht doch nicht glücklich. Das ist genauso, ja, es kommt doch nicht aufs Aussehen an, sondern auf die inneren Werte. Wer sagt sowas? Ja,
Völliger Quatsch.
das eine, das sind die, die dick sind, die sagen, ja, das kommt nicht drauf an, sondern, ja, und das andere, die keine Kohle haben. Ja, die sagen, Geld macht, natürlich macht Geld nicht glücklich. Ja, aber es löst das ein oder andere Problem. Ja, am Ende, was macht dich glücklich? Das eine, das ist im Prinzip die Freiheit, ja, Entscheidungen treffen zu können, die dich auch am Ende des Tages weiterbringen. Soziale Kontakte, das ist wichtig, Familie, Umfeld und so weiter. Ja, und Gesundheit. Gesundheit. Wenn die drei Dinge stimmen, dann hast du die Chance, ein glücklich erfülltes Leben zu führen. Und wenn du Geld hast, kannst du dir zumindest mal in dem einen Bereich, ja, Freiheit, ein kleines bisschen was erkaufen, indem du dir Dinge leisten kannst. Oder du kannst irgendjemandem helfen, der dir wichtig ist. Ob sie Eltern sind, ob es die keine Mitarbeiter ist oder was auch immer, dann kannst du damit unterstützen. Dafür ist Geld gut. Ja, also Geld allein macht nicht glücklich. Wenn du Millionen auf dem Konto hast, hast Krebs, ja, dann wird jeder sagen, das ist auch Scheiße, ja.
Also ich bin ja ein großer Fan davon, dass man sein Leben lebt, aber finanzielle Freiheit macht dich am entspanntesten. Und was mir jetzt so Spaß macht, ja, man muss mal auch mal so ein bisschen Minimalismus in Betracht ziehen. Ich bin ein großer Fan von Minimalismus, was Digitalisierung betrifft. Jeder, der mich kennt, weiß das, werde ich auch drüber reden. Und ich bin großer Fan davon, Minimalismus, was Kosten betrifft. Und in ganz vielen Betrieben stelle ich fest, dass die Kosten zu hoch sind. Also bevor ich mich rumquäle, was neue Aufträge und Geld verdienen angeht, ist mein Tipp an der Stelle, vielleicht auch mal drüber nachzudenken, brauche ich denn alles, was ich mache? Oder kann ich vielleicht nicht auch mal Kosten runterfahren? Weil Geld, das du nicht ausgibst, musst du nicht verdienen. Also das macht auch nochmal einen wirtschaftlicheren Vorteil. Oder wir haben es ja auch schon darüber gehabt, wenn du halt einen Sechs-Mann-Betrieb hast und geile Dächer baust, super fit bist, tolles Büro hast, tolle Kunden hast, tolle Preise bekommst, aber du kriegst halt an der Baustelle keine Power auf die Strecke und brauchst halt für eine normale Dachsanierung statt 6 irgendwie 12 Wochen, dann brauchen wir auch nicht mehr über Gewinn und Rentabilität sprechen, Michael, oder?
Ja, also für mich gibt es zwei Ansätze. Das eine ist, Geld einzusparen. Das macht aber nie Spaß. Sparen macht keinen Bock. Ja, das andere ist für mich, mehr Kohle zu verdienen. Ja, also für mich gibt es im Prinzip immer eine Grundsatzentscheidung, wenn ich irgendeine Investition im Unternehmen tätige, egal in welchem meiner Unternehmen, dann stelle ich mir die Frage, wem bringt das was? Bringt das was den Kunden? Ja, bringt das was den Mitarbeitern? Im besten Fall vielleicht sogar beide. Dann sage ich, eine super Investition, dann machen wir das. So, wenn ich aber beide Fragen mit Nein beantworte, bringt weder was meinem Mitarbeiter, ja, oder noch was meinen Kunden. Ich will es aber trotzdem haben, zum Beispiel ein cooles Auto. Und dann kaufe ich mir es, weil ich da Spaß dran habe. So, und dann überlege ich mir, okay, wie kriege ich das hin, dass ich mir das leisten kann? Und jetzt hier auch nochmal ein Tipp. Wenn du mehr als eine Stunde überlegen musst, ob du dir das leisten kannst, dann kannst du es nicht.
Genau, ist so. Und im Idealfall guckst du erst, dass die Kohle da ist, bevor du dir das leistest, was du gerne hättest, ne?
Oder du hast eine Motivation zu sagen. Weißt du, das ist der Unterschied zu jungen und älteren Leuten. Also ich habe zum Beispiel in meinem Alter, ich habe die Zeit nicht mehr, ja, zu warten. Und deshalb mache ich, weil manche Dinge mache ich dann einfach und sage, okay, dann muss ich halt gucken, dass das klappt.
Ich muss grad so schmunzeln, weil ich werde ja auch im Ehrenamt, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin sehr aktiv im Ehrenamt, auch in Baden-Württemberg, der sagt, Mensch, Karin, du bist so getrieben, ja? Warum gibst du denn, warum willst du denn alles so schnell und gib Gas und endlich voran? Du hast es beantwortet, Michael. Die Restlebenszeit von uns ist überschaubar. Also,
Ja.
wir können gar nicht mehr warten, ja, bis wir die Dinge endlich mal umgesetzt haben. Also, Michael, jetzt möchte ich dann doch langsam zum Schluss des heutigen Podcasts kommen. Was ist denn nun dein Rat? Wie kommen Unternehmer jetzt das richtige Mindset und die Orientierung, damit sie endlich mal aus dem Hamsterrad rauskommen?
Vier Punkte. Also nicht so weiter wursteln, weitermachen wie bisher. Sich helfen lassen. Ja, sucht euch Coach. Ja, sucht euch Mentoren, das ist wichtig, aber seid selbst auch Mentoren. Sich an Leute orientieren, die es geschafft haben. So Best Practice Beispiele gibt es ja auch Gott sei Dank auch in unserem Handwerk. Ja, und vor allen Dingen auch mutig sein. Also Dinge verändern zu wollen und nicht aufschieben, sondern jetzt auf den Punkt.
Ja, perfekt, Michael. Das war das perfekte Schlusswort. Ich sage noch, Disziplin gehört dazu. Und wenn ihr euer Unternehmen nicht auf die Reihe kriegt, dann müsst ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob ihr als Unternehmerin und Unternehmer auch geeignet seid. Ich möchte euch nicht runterziehen, aber es macht einfach keinen Sinn, wenn du dich als Unternehmer durchs Leben quälst und einfach nicht vorankommst. Änder das sofort. Es gibt genug Leute, jetzt nicht nur Michael und mich. Es gibt wirklich coole Leute in Deutschland. Und das Tool löst nicht das Problem, sondern das Mindset löst dein Problem. Damit wäre ich fertig. Ja, Michael, hast du noch einen Schlusssatz vielleicht? Dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast für heute.
Ja, ich würde sagen, ich hoffe, dass ihr mit diesem Podcast so ein kleines bisschen vielleicht zum Nachdenken angeregt haben. Am Ende geht es darum, ich sehe die meisten Kollegen nicht als Faulenzer, ganz im Gegenteil, die sind alle, also die, die ich kenne, die meisten, die sind sehr fleißig und so weiter, die sind halt nicht sehr effizient. Und weil sie irgendwie im Hamsterrad sich bewegen, deshalb einfach mal auf die Seite gehen, mal überlegen, ist das Kunst oder kann das weg und ja, motiviert sein.
Super. Und es gibt noch eine kleine neue Änderung und damit bin ich dann auch gleich komplett fertig. In Zukunft findet ihr alles, was wichtig ist, über den Dachdecker-Podcast auf unserer Landingpage dachdecker-podcast.de. Es gibt diesen Podcast als Audio-Podcast, es gibt diesen Podcast als Video-Podcast. Wir haben ein paar coole Social-Media-Kanäle. All das findet ihr dort. Und ich denke, Michael, wir werden dort vielleicht auch so den ein oder anderen Termin, wo man uns finden wird in nächster Zeit, auflisten auf dieser Landingpage, sodass man auch vielleicht noch schneller einfach zu den Veranstaltungen kommt, wo Michael und ich dabei sind, sodass ihr eigentlich relativ umfangreich informiert seid, wenn ihr auf dachdecker-podcast.de geht. Damit bin ich fertig. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ganz zum Anfang zurückzukommen, wie es der liebe Dirk schon gesagt hat, unser Benzin ist euer Lob. Muss natürlich auch nicht nur Lob sein, ihr könnt natürlich auch kritisieren oder sagen, was euch nicht gefällt. Aber wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast liked, teilt und den Freunden entsprechend weiterempfehlt. Da haben wir richtig Spaß drauf. Damit bin ich fertig, bleibt glücklich und gesund und natürlich erfolgreich. Und Michael, du hast das letzte Wort.
Ja, ich kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.